Die Weihnachtszeit hatte sehr viel mit Licht zu tun. Überall in den Städten und Dörfern werden besondere Beleuchtungen installiert und viele machen sich abends auf den Weg, um die Atmosphäre dieser Lichter in der dunklen Nacht zu genießen. Kaum jemand freut sich über die Beleuchtung am hellen Tag. Erst am Abend, wenn es dunkel ist, wenn der Kontrast von Licht und Dunkelheit zum Tragen kommt, ist es erst so richtig schön. Eigentlich sind das tatsächlich sehr starke und sinnvolle Symbole für das, was Weihnachten meint und ist. Denn die Bibel selbst gebraucht für das, was an Weihnachten geschieht und geschehen ist, muss ich sagen, den Begriff Licht. So lesen wir im Propheten Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelte, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Die Ankündigung des Retters wird verbunden mit dem Begriff Licht. Und Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, sagt im Blick auf den kommenden Erlöser, dass die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die er uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe sei. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Das Licht strahlt auf. Und Jesus selbst bezeichnet sich als das Licht der Welt. Das starke Bild von Licht und Finsternis begleitet uns auch durch die Bibel und deshalb möchte ich heute Morgen einige Gedanken über Finsternis und Licht weitergeben. Also, wo Licht aufstrahlt, da ist auch Finsternis. So ist es jedenfalls immer, wenn es darum geht, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass er als Licht in die Welt kommt. So kommt er immer als Licht, um die Finsternis zu verdrängen, um in Finsternis zu scheinen. Aber wie müssen wir uns dann diese Finsternis vorstellen? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Und ich denke, ich könnte irgendwo Leute fragen, sagen Sie mir mal einige Dinge, die Sie mit Finsternis verbinden in unserer Welt. Das müssen keine Christen sein. Sie würden mir sofort einiges aufzählen. Zum Beispiel, dass Menschen hungern, obwohl die Nahrung in unserer Welt genügen würde und auch die finanziellen Möglichkeiten, damit niemand in dieser Welt zu hungern brauchte. Aber es klappt mit der Verteilung überhaupt nicht. Während in anderen Völkern die Armut um sich greift, werden bei uns tonnenweise ungebrauchter Handelswaren in Entsorgungsanlagen gebracht. Zum Beispiel Blumen, Wagenladungen, Lastwagen vom Flugplatz weg, gleich in die Entsorgung. Gemüse, Früchte, aber auch Foto- und Videokameras, Kleider, Kosmetika, Möbel, Uhren werden lastwagenweise in die Entsorgungsanlagen gefahren, ungebraucht. Zum Teil verschnitten, damit das Personal sich das nicht aneignet. Weil von anderen Ländern verhungern Menschen. Und ständig finden in unserer Welt Verhandlungen und Konferenzen statt, die verhindern sollen, dass die Völker noch mehr aus dem Gleichgewicht geraten. Seit Jahren und Jahrzehnten arbeitet man am Weltfrieden und trotzdem brechen ständig Kriege aus, die unsägliches Leid in den Völkern anrichten. Ja, dann kann man das auch noch etwas näher nehmen. Diebstahl, dass sich viele auch hier im Saal abends nicht mehr wagen, auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben, überfallen zu werden. Heute müssen sogar Junge mit 18, 15, 18, 20, 25 Jahren Angst haben, dass sie am Tag überfallen werden und ihnen das Geld abgenommen. Denken wir an die Morde und Massaker, aber denken wir auch an die Schicksale in Familien, wo Väter ihre Kinder erschießen, und nicht irgendwo in einem anderen Land, sondern hier in der Schweiz. Man könnte hier unbegrenzt weiterfahren. Die Welt scheint immer mehr aus den Fugen zu geraten. Orientierungslos rast der Zug Menschheit durch die Zeit dem Abgrund entgegen. Dürrenmatt entwarf eine Erzählung eines 24-jährigen Mannes, der eine zweistündige Bahnfahrt antritt, um in Zürich an der Universität ein Seminar zu besuchen, wobei er sagt, er wollte es dann gar nicht besuchen, aber er ist mal nach Zürich gefahren. Die Geschichte heißt Der Tunnel. Dieser 24-Jährige besteigt also den Zug, und nach Burgdorf taucht der Zug in einen kleinen Tunnel ein. Ein Tunnel, den dieser Mann bei seinen vielen Fahrten nach Zürich nie beachtet hat, weil er so kurz war. Doch plötzlich fällt diesem Mann der Tunnel auf. Denn es scheint ihm, er sei doch länger, als er je gedacht hätte. Oder saß er gar im falschen Zug? Denn er kann sich nicht erinnern, dass er auf dieser Strecke einen so langen Tunnel schon mal beachtet hätte. Und wenn er so lang wäre, denkt er, müsste er ihn ja eigentlich kennen, dann wäre das ja ein sehr bedeutungsvoller Tunnel. Schließlich befand sich der Zug nun bei rasender Fahrt seit bald 15 Minuten in diesem Tunnel drin. Er scheint aber der Einzige in diesem Zug zu sein, der sich über diese Tatsache beunruhigt. So macht er sich auf zum Zugführer, um sich über die Sache Klarheit zu verschaffen. Und der Zugführer ist auch ein bisschen erstaunt über diese Situation, will aber den Mann beruhigen, indem er ihm sagt, mein Herr, ich habe Ihnen wenig zu sagen, wie wir in diesen Tunnel geraten sind. Weiß ich nicht. Ich besitze dafür keine Erklärung. Doch bitte ich Sie zu bedenken, wir bewegen uns auf Schienen. Der Tunnel muss also irgendwo hinführen. Nichts beweist, dass am Tunnel etwas nicht in Ordnung ist, außer natürlich, dass er nicht aufhört. Plötzlich merken Sie, wie sich der Zug beginnt abwärts zu neigen. Und hinten geht die Türe auf zum Speisewagen, und da scheint das Licht aus diesem Speisewagen, und Menschen sind da drin, die einander zutrinken. Der Zug nahm zu an Geschwindigkeit dem Abgrund entgegen, und der 24-Jährige dachte, wir saßen noch in unseren Abteilen und wussten nicht, dass schon alles verloren war. Das ist Finsternis. Und die Menschheit merkt vielleicht noch, dass mit der Richtung etwas nicht stimmen kann. Aber der Zug rast in atemberaubender Geschwindigkeit durch diese Zeit. Der westliche Mensch selbst lebt in einem ungeheuren Tempo. Alles, was uns heute möglich ist, wollen wir auskosten können. Wo das Leben mit dem Tod ein endgültiges Ende findet, wie das viele glauben wollen, wird dieses Leben für den Menschen zur letzten Gelegenheit. Dadurch fühlt er sich gedrängt, möglichst viel im Leben zu erleben. Denn wer meint, nur einmal zu leben, der fühlt sich gezwungen, möglichst wenig zu verpassen. Das kann man an einem einfachen Beispiel deutlich machen. Beim Fernseher mit diesen Fernsteuerungen. Früher, als der Fernseher neu aufkam, da gab es den Schweizer Fernsehen, und da waren nur ganz bestimmte Sendezeiten, und dann kam dann mal noch die deutschen Stationen dazu, Deutschland 1 und 2, und dann hatte man zwischen drei Sendern zu entscheiden. Und dann erst noch begrenzte Zeiten. Heute haben wir ein riesen Angebot an Sendern, rund um die Uhr. Man kann vor dieser Kiste sitzen und man kann 24 Stunden am Tag Fernsehen gucken. Und jetzt gibt's ja dieses Switcher-Phänomen. Da sitzen die Leute vor dem Kasten, zack, drücken, gucken 2 Minuten, vielleicht ins Hochkommen, zack, drücken sie den nächsten, zack, den nächsten. Da gucken Menschen 3, 4 Filme nebeneinander. Wer die Wahl hat, hat die Qual, oder? So ist das Problem des heutigen Menschen ganz deutlich. Man hat so viel zu erleben, man weiß gar nicht mehr recht, wo man leben soll. Und lebt am Leben vorbei. Man guckt 10 Filme nebeneinander und keinen begreift man. Die Oberflächlichkeit, die Geschwindigkeit des Lebens, alles zu erhaschen, weil man ja etwas verpassen könnte und man verpasst es gerade deshalb. Der Mensch, wenn dieses Leben die einzige Gelegenheit ist, dann steigert sich die Verlustangst des Menschen ins Unerträgliche. Der Mensch in unserer Zeit wird durch die Zeit gejagt und fährt mit dem Zug der Menschheit in den Abgrund. So las ich in einer zeitkritischen Analyse, die nicht aus einem christlichen Verlag stammt, der Teufel will sein Opfer mit fader Oberflächlichkeit abspeisen. Denn die Banalität ist des Teufels Metier. Er hat die Eile erfunden, um sicherzugehen, dass das Denken, das Zweifeln und das Fragen unterbleibt. So sagt es auch ein bekannter Buchtitel. Wir amüsieren uns zu Tode. Wir amüsieren uns zu Tode. Wir leben in den Tag hinein und wir wissen nicht, wohin der Zug fährt. Der Abgrund kommt. In den Sprüchen heißt es, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zu Tode. Sehen wir hier, wie der Stuhl rückwärts ist, dem Abgrund abgekehrt. Im Speisewagen trinkt man sich zu und der Zug fährt in den Abgrund. Das ist Finsternis in dieser Welt, dass der Mensch gar nicht weiß, wohin er fährt. Oder es gibt auch die anderen, nicht nur die Vergnügten, es gibt auch die Krampfer. Mit viel Enthusiasmus kämpfen sie um das Leben, sie bauen sich ihr Haus auf, ihr Leben, sie suchen Anerkennung und Bestätigung, sie kämpfen und wollen etwas erreichen. Aber plötzlich kehrt sich das Leben, was man so aufgebaut hat, hält nicht. Die Flicken brechen durch. Das Haus, das Lebenshaus kracht zusammen. Plötzlich fällt alles über einem. Auf einmal funktioniert das Leben nicht mehr, wie man es zu funktionieren machen wollte. Zum Beispiel dann, wenn die Kündigung kommt. Oder wenn die Ehe zerbricht. Oder für einige, wenn die Börsenkurse zusammenbrechen, ist für sie die Welt kaputt. Die Werte, auf die sie setzten, fallen über sie herab. Ein Beispiel, das sehr deutlich macht in der Offenbarung, wo es um die Hure Babel geht und wo es so heißt, wie die Kaufleute sich grämen über den Zerfall von Babel, wo ihre ganzen Werte in sich zusammenkrachen und sie müssen zusehen, wie alles vor ihren Augen kaputt geht. Das Fiasko des Lebens. Und dann fragt man sich vielleicht, was ist der Sinn des Lebens? Die Menschheit lebt tatsächlich in der Finsternis. Die Menschen sind verblendet durch Dinge, die sie als anstrebenswert betrachten. Aber wenn sie es erreicht haben, dann bleiben sie doch leer zurück. Das ist ja das Verrückte. Immer noch diesen Posten noch und diesen Posten noch. Und wenn ich diesen Posten habe, und dann geht es immer weiter und weiter und weiter. Und man ist nie zufrieden. Warum? Weil die Leere immer in einem stehen bleibt. Die Leere und Orientierungslosigkeit fand in diesem Jahr starken Ausdruck, als Diana in Paris tödlich verunfallte. Eine Welle der Erschütterung ging über die ganze Welt. Sie, die im Leben scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten hatte, jetzt wieder im Aufbruch das Leben, so wie man, was man Leben nennt, richtig auszukosten. Sie, die das verwirklicht, wovon wir träumen, wird jäh aus dem Leben herausgerissen. Menschen haben geweint, die sonst kaum geweint hätten, bei Leuten, wenn sie Todesanzeigen lesen, im Tagblatt oder im Tagesanzeiger. Die Menschen haben geweint, sie waren erschüttert über diesen jähen Tod eines hoffnungsvollen Menschen. Und damit haben sie nicht nur über Diana geweint und nicht nur ihr Blumen gebracht, sondern im Grunde sind sie vor ihrem eigenen Grab gestanden und wurde ihnen deutlich, wie aussichtslos ihr Leben ist. Sie wurden von der Wirklichkeit des Lebens ergriffen. Da stirbt ein Mensch, und was ist jetzt mit dem Lang, mit dem großen Reichtum? Was ist jetzt mit den Hoffnungen? Was ist mit dem, was Diana verkörperte? Alles ist weg. Und was ist dann mit meinem Leben? Und wenn der Mensch in sein Grab guckt, in das er mal kommt, dann brechen viele Fragen auf. Und vieles wird deutlich, dann wird die Orientierungslosigkeit und Ziellosigkeit greifbar. Und vor diesem Gedanken flieht der Mensch. Er flieht. Und wenn es ist, dass er nach Hause kommt und den Fernseher anschaltet und rumswitcht stundenlang, er flieht, weil er diese Orientierungs- und Ziellosigkeit nicht aushält. Am Schluss bleibt er leer zurück. Als Christen leben wir in dieser finsteren Welt, aber unser Leben steht auf einer anderen Basis. Paulus gehört zu den Menschen, die das Leben nicht durch Vergnügen gestalten wollten. Im Gegenteil, er war ein Eiferer par excellence. Er war ein religiöser Eiferer. Und überbot in seinem Eifer viele seiner Altersgenossen. Er war ein Musterschüler. Ihm war Gott keineswegs gleichgültig. Er setzte sich für das jüdische Gesetz mit seiner ganzen Kraft ein. Wenige unter uns könnten seinem Eifer Schritt halten, könnten ihm das Wasser reichen. Er war wirklich mit ganzer Kraft dabei. Ein Mensch, der das Leben bewältigen wollte, der etwas aus dem Leben machen wollte. Er freut sich sogar an der Steinigung des Stephanus. Und er ergriff Initiative, um den Christen in Damaskus nachzugehen und sie vor Gericht zu schleppen. Er selber sorgte dafür, dass er die entsprechenden Bevollmächtigungen bekam. Er eiferte für seinen Gott. Und gerade Paulus sagt den Korinthern, und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne diesen Vers aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Er sagt, dieser Paulus, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu. Paulus beschreibt hier, dass in seinem Leben ein Licht aufgegangen ist. Sein religiöser Eifer war Fanatismus. Er bewegte sich damit in der Finsternis. Er meinte zwar, er hätte die Wahrheit erkannt und setzte mit ganzer Kraft darauf, aber er war in der Finsternis. Denn in der Finsternis lässt sich wohl sehr überzeugt leben. Das ist mir mal so eindrücklich geblieben in einem Skilager. Da waren wir in Lungern und dann nach Schönbühl geht man ja mit der Bahn hoch. Und die ganze Woche war es schlechtes Wetter. Nebel, immer eine Nebeldecke. Und dann haben wir gedacht, ja, was machen wir? Da bleiben wir doch unten. Was wollen wir da hoch, wenn es so schlecht Wetter ist? Und wir konnten gut leben in Lungern. Wir fühlten uns sicher. Wir sahen alles. Wir konnten unser Leben organisieren. Aber dann sind wir trotzdem mit der Bahn hochgefahren nach Schönbühl. Und dann sind wir so durch die Nebeldecke und auf einmal lassen wir die Nebeldecke hinter uns und oben scheint die Sonne. Und wir sehen unten nur noch diese Finsternis, diesen Nebel. Und das Bild ist mir bis heute nachgegangen. Jeden Tag, als wir gingen, war es dasselbe. Man überlegte, sollen wir oder sollen wir nicht. Und dann sind wir da hochgefahren. Auf einmal sind wir in der strahlenden Sonne. Das schönste Wetter, das man sich vorstellen kann. Blauer Himmel, wunderbarer Schnee. Es lässt sich im Nebel gut leben. Man kann im Nebel den Eindruck haben, dass man auf sicherem Pfad ist und auf gutem Posten. Aber man hat noch nicht das Licht gesehen. Und als wir dann in der Sonne waren und auf das Nebelmeer hinuntersahen, dann war das finster. Da haben wir nichts mehr gesehen unten. Wenn wir drin waren, haben wir gesehen. Und so ging es etwas Paulus. Er war überzeugt von seinem Lebensstil. Er war überzeugt, wirklich im Dienst Gottes zu stehen. Und Paulus nimmt auch diese Ernsthaftigkeit seinen jüdischen Brüdern, spricht er nicht ab. Er sagt nicht, was ihr macht, macht ihr aus Leichtfertigkeit oder ihr seid liederlich. Sondern er sagt ihnen, ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben. Das bezeuge ich ihnen. Ich bestreite gar nicht, dass sie nicht eifern. Ich bestreite nicht, dass sie nichts investieren. Sie opfern sich sehr auf, aber ohne Einsicht. Paulus ist zur Einsicht gekommen. Was ihm geschah in seinem Leben, vergleicht er mit dem Schöpfungsakt Gottes. Er schreibt da, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Es handelt sich hier um den ersten Schöpfungsakt Gottes. Paulus lehnt sich hier an 1. Mose an, wo es heißt, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht. Was nun im Leben des Paulus geschah, kommt einer Neuschöpfung gleich. Wie Gott die Welt erschuf, so schuf er im Leben des Paulus eine neue Wirklichkeit. Die neue Wirklichkeit geschah in der Begegnung mit Jesus Christus. Das Licht der Welt erleuchtete sein Leben. So entstand etwas ganz Neues. Und deshalb schreibt er im selben Brief etwas später, also ein Kapitel später, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und von daher ist eine Anlehnung an den Schöpfungsbericht, der gerufen hat, es werde Licht, der hat Licht in mein Leben gegeben. Er hat aus mir eine neue Schöpfung gemacht. Es ist ein Schöpfungsakt Gottes, das Licht in unseren Herzen ist. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jesus Christus schafft neues Leben, einen neuen Menschen, ein Schöpfungsakt, ist an ihm geschehen, an denen, die an Jesus glauben. Gott macht durch Jesus Leben wirklich neu. Er macht nicht aus schlechten Menschen etwas bessere Menschen, sondern er macht aus einem verlorenen, orientierungslosen, dem Abgrund entgegentreibenden Menschen einen Menschen, der Ziel und Sinn im Leben kennt, der weiß, wem er gehört und wohin er gehen wird, der nicht ratlos vor seinem Grab steht, ein Menschen, der dem Sog der Finsternis nicht ausgeliefert ist, eine neue Schöpfung Gottes. Das ist die tiefste Überzeugung der Heiligen Schrift, dass der Mensch, der an Jesus glaubt, eine neue Schöpfung Gottes ist. Wer Jesus kennt, ist ein neues Geschöpf, von Neuem geboren, ein veränderter Mensch und nicht nur ein etwas korrigierter Mensch. Das geschieht einzig und allein in der Erkenntnis von Jesus Christus. Im Angesicht Jesu kommt dieses Licht ins Leben. Und Paulus sagt diese Ausschließlichkeit auch wiederum gegenüber den Korinthern im ersten Brief, wenn er sie darauf hinweist, dass die Juden verstockt sind, wenn sie das Alte Testament lesen. Denn er sagt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aus dieser Finsternis kommt man nur durch Christus. Nur in Christus wird die Decke von uns genommen, die uns zudeckt und in dieser Finsternis leben lässt. Die unser Leben so kurzsichtig macht. Durch Jesus kommt Licht in unser Leben und das Leben bekommt Orientierung und Ziel. Was uns anstrebenswert schien, wird entlarvt als das, was es wirklich ist, nämlich irreführende Trugbilder. Jesus will uns nicht in diese Orientierungslosigkeit und Verlorenheit lassen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht Gott ist aber nicht ein Licht, das blendet. Das Licht Gottes ist nicht ein Licht, das blendet oder verblendet. So wie ein Scheinwerfer uns bescheint und dann sehen wir nichts mehr. Oder wie ein Blitzlicht, das uns einfach so dauernd beblitzt und man sich gar nicht orientieren kann. Sondern es ist ein Licht, das scheint, ein Licht, das einlädt. Ich kann auf dieses Licht zugehen oder ich kann mich von diesem Licht abwenden. Und so sagt Jesus, das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Also das Licht, das bedrängt nicht, sondern das Licht lädt ein. Er kommt dann nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Komm doch, wenn du noch nicht gekommen bist zu diesem Licht. Dein Leben wird eine neue Orientierung und eine neue Qualität bekommen. Darum ist nämlich Jesus in diese Welt gekommen. Darum ist er für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Darum feiern wir eigentlich Weihnachten. Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, nicht in der Finsternis bleibe. Licht in unseren Herzen ist Weihnachten. Neue Kreaturen zu sein, eine neue Schöpfung Gottes, das ist die Botschaft von Weihnachten. Von der Finsternis zum Licht. Ein Bild, das die Schrift viel aufgreift, um zu zeigen, wer Jesus ist und was Gott getan hat in dieser Welt. Und die Schrift spricht davon, dass die Finsternis in unserer Welt die Orientierungslosigkeit ist. Finsternis, dass der Mensch gar nicht weiß, wo er eigentlich hingeht. Finsternis, wo der Mensch für sich lebt und sich abrackert. Aber am Schluss mit leeren Händen dasteht. Und gar nicht weiß, was eigentlich dieses Leben zu bedeuten hat. Und in diese Finsternis, in diese Orientierungslosigkeit kommt Jesus mit seinem Licht und gibt Orientierung. Er gibt Licht in die Herzen. In unseren Herzen muss das Licht kommen. Verändertes Leben durch Jesus heißt neues Leben, neue Schöpfung. Wir fahren dann nicht wie der Zug von Dürrenmatt mit der Menschheit unaufhaltsam in das Verderben, sondern wir sind gerettet, wir sind vom Zug abgesprungen und leben in einer ganz anderen Wirklichkeit. Dürrenmatt hat mit seiner Erzählung vom Tunnel die Situation der Menschheit so prägnant und deutlich erfasst. Nur die Lösung hat er nicht. Die Lösung ist Jesus, das Licht der Welt. Er nimmt uns aus diesem Zug, der ins Verderben fährt. Licht ist in unsere Herzen gekommen, wie Paulus sagt. Das ist das, wonach sich die Menschen eigentlich sehnen. Und das, was sich die Menschen, nach dem, was sich die Menschen sehen, das bekommen sie geschenkt durch den Glauben, das Vertrauen zu Jesus Christus. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist nicht einfach das Kind in der Krippe, sondern Weihnachten ist das Licht, das in die Welt gekommen ist und das Licht, das in mein Leben kommen will. Weihnachten geschieht nicht da, wo Jesus seinen Platz findet in Bethlehem, sondern Weihnachten findet heute da statt, wo Jesus Platz findet in meinem Herzen und wo das Licht von ihm mein Leben bestimmt. Das ist das Licht, das wir brauchen. So sollen uns die Lichter sagen, die wir überall sehen, in Dörfern und Städten, in unseren Häusern: Jesus hat mein Leben hell gemacht. Er hat mich aus der Orientierungslosigkeit herausgenommen. Und nun darf ich Ziel und Sinn meines Lebens kennen. Und manchmal ist das Problem, das wir haben, wenn wir schon lange im Glauben stehen, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, was für ein Reichtum wir haben, dass wir zielorientiert leben können. Wir können uns oft gar nicht mehr vorstellen, wie der Mensch, der in dieser Finsternis lebt, orientierungslos ist. Hilflos. Und dann kommen wir vielleicht sogar noch dazu, dass wir diesen Lebensstil noch beneiden und vergessen, was wir beschenkt haben. Und vergessen, was für ein Ende das nimmt. Jedes Haus, das gebaut wird ohne Jesus, ist ein Kartenhaus, das am Schluss zusammenfällt. Neue Schöpfung gibt es nur in Christus. Er ist das Licht der Welt. Nun brauche ich mich nicht mehr nach den Werten dieser Welt zu richten und ihm zu gehorchen. Es lohnt sich, mit und für Jesus zu leben. Es lohnt sich, auf Jesus zu hören und ihm zu vertrauen. Er ist unser Licht auf dem Weg. Ich möchte mit einer Liedstrophe zum Schluss kommen. Licht bricht durch in die Dunkelheit, bahnt den Weg in die Ewigkeit. Leben strömt auch in unsere Zeit. Jesus Christus ist da. Darum strömt Licht und Leben in unsere Zeit. Jesus Christus ist da. Wir beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast als ein Licht. Ein Licht, das so nötig ist, zu jeder Zeit und auch heute. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Licht auch heute noch strahlt. Es ist unser Wunsch, dass viele Menschen, die so orientierungslos und hilflos leben, auch wenn sie erfolgreich sind eine Zeit lang, doch dann, wenn die Wirklichkeit kommt und ihnen begegnet, auch die Erschütterung kommt. Und hilf, dass wir selber das Licht, das du in unser Leben gegeben hast, weitergeben, verkündigen, bekannt machen. Dass das Licht in uns wirklich strahlt, dass wir uns von deinem Licht leiten lassen, dass wir auf dich hören, uns an dir orientieren. Dass Menschen in unserem Leben sehen, dass wir eine Gelassenheit haben, und eine Ruhe in uns und eine Fülle, die sie vermissen, weil sie in der Finsternis leben, weil sie im Zug sitzen, der in den Abgrund fährt. Aber dein Licht leuchtet bis heute über der Menschheit. Und so lasse es erstrahlen, auch in diesen Tagen, damit noch viele Menschen zu dir, Herr Jesus, finden. Du, das Licht der Welt. Denn du selbst hast gesagt, dass es dein Wunsch ist, dass wir nicht im Finstern leben, sondern im Licht dass wir das ewige Leben haben.